ARD.
Die Deutschen können erfinderisch sein. Als wir das erste Mal eine Ölkrise hatten, sind einige Leute doch tatsächlich aufs Pferd oder auf das Hochrad umgestiegen, als Alternative für das spritfressende Auto. Und heute? Was tut eine Regierung, die angesichts des ausbleibenden Wirtschaftswachstums ohnehin an Energie verliert? Hohe Preise, wenig Zuversicht. Wie findet Deutschland aus der Krise? Das fragen wir heute den Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn, die Ökonomin und sogenannte Wirtschaftsweise Monika Schnitzer und die Chefkorrespondentin Politik von The Pioneer Carina Mösbauer. Schön, dass Sie drei da sind. Schön, dass Sie zuschauen. Und willkommen unserem Live-Publikum. Herzlich willkommen. Herr Spahn, an diesem Wochenende war Bundespresseball in Berlin. Und normalerweise lässt der Kanzler das nie ausfallen. Dieses Mal hat er gefehlt. Steht es so schlecht um Deutschland, dass dem Kanzler die Lust aufs Tanzen vergangen ist?
Er war ja der Bundeskanzler in Paris am Freitag, wo er sich mit dem Regierungschef auch von Großbritannien, der Regierungschefin von Italien und dem französischen Präsidenten getroffen hat, um mit Blick auf die Lage von Hormuz, den Krieg im Iran, einmal über die europäische Position zu sprechen. Also da verstehe ich gut, dass das vorgeht.
Wir haben uns nur gefragt, ob das womöglich symptomatisch ist für eine Regierung, die den gemeinsamen Schwung verloren hat. Wieso wirkt diese Koalition so wie ein Paar, das eigentlich immer auf verschiedenen Hochzeiten tanzt?
Es ist ja beides. Also wenn ich auf die ersten 12 Monate schaue, die wir jetzt ja Anfang Mai miteinander haben werden in dieser Koalition, ist vieles auch entschieden. Mehr, glaube ich, als manch einer erwartet hätte. Im wirtschaftlichen Bereich, Energiekosten, aber auch gerade beim Thema Migration, ein neuer Wehrdienst. Vieles entschieden, aber ja, es reicht noch nicht. Es reicht vor allem angesichts der wirtschaftlichen Lage nicht. Die ist brutal. 3 Jahre Rezession, Stagnation. Viele spüren ja auch im Portemonnaie die Kaufkraft, inflationsbereinigt
ist. Das ist ein Grund, sich nicht zu verstehen?
Nein, wir verstehen ja uns so, dass wir viel entschieden haben. Aha. Gleichzeitig reicht es an entscheidender Stelle noch nicht. Und es ist ja gelegentlich mühsam und anstrengend, den Kompromiss zu finden, die Entscheidungen zu finden, die mehrheitsfähig sind und den entscheidenden Unterschied machen. Es reicht ja nicht, wenn wir mit uns selbst zufrieden sind. Es muss ja vor allem in der Sache was besser machen. Und das ist in diesen Tagen gelegentlich anstrengend. Ich hätte gerne etwas weniger öffentliches gegenseitig Auffordern von Ministern, was der jeweils andere zu tun hätte, sondern einfach gemeinsames Arbeiten. Aber natürlich diskutieren wir in dieser Koalition auch die Fragen, die die Gesellschaft bewegen. Wenn Sie nur das Allerakuteste nehmen, zum Spritpreis habe ich ungefähr 1738 Ideen und Vorschläge bekommen, was wir tun oder nicht tun sollen. Am Ende müssen wir entscheiden. Und die perfekte Lösung gibt es dann selbst.
Was Sie jetzt erstmal entschieden haben, wollen wir heute diskutieren. Will aber nochmal Frau Mösbauer fragen, warum stimmt die Chemie da im Moment nicht, gerade mit Blick auf das vergangene Wochenende?
Ja, also insgesamt muss man sagen, um dieses Bild nochmal aufzugreifen von der Hochzeit, das war ja eine Zwangsehe und keineswegs irgendwie eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Und da sind wirklich teilweise auch weltanschaulich Universen zwischen den Parteien, insbesondere zwischen den Fraktionen. Und ehrlicherweise, wenn man reinzoomt, so an den entscheidenden Schaltzentralen, also auf der Ebene Parteichefs, weiß man, ist inzwischen ja die Dudes-Freundschaft ausgebrochen zwischen Merz und Klingbeil. Und er ist ja auch, geht sehr behutsam mit Klingbeil um und hat ja auch seine eigenen Leute schon gemahnt, empathisch zu sein, weil er so sensibel ist. Und es ist auch eine Dudes-Freundschaft zwischen ihm und Bas ausgebrochen. Söder hält sich da ein bisschen zurück. Aber auch die Partei, auf Parteiebene, die Generalsekretäre und auch in der Fraktion funktioniert das eigentlich. Also Spahn und sein Counterpart Mirsch und der CSU-Landesgruppenchef sind eigentlich ein ganz gut eingespieltes Team. Allerdings sieht man auch in dieser Koalition wie bei Vorgängerregierungen eben auch so einen Mechanismus, sich auf Kosten der anderen Seite zu profilieren und schnell mal einen billigen Punkt zu machen oder Geländegewinne eben auf Kosten des anderen Partners.
Und das scheint jetzt zuzunehmen. Deswegen wollen wir uns da zu Beginn dieser Sendung auch das noch mal genauer ansehen. Vergangene Woche hat Lars Klingbeil, der Finanzminister, ein entscheidender Minister der SPD, zu einem Gipfel geladen ins Finanzministerium mit den führenden Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden. Und die Wirtschaftsministerin von der CDU, auch eine entscheidende entscheidende Ministerin war, geladen. Sie ist aber nicht gekommen, sondern hat Abteilungsleiter geschickt und hat dann am Morgen dieses Gipfels ihrerseits ein Statement abgegeben. Das hören wir uns nochmal an.
Guten Morgen. Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht.
Hat Sie dieser Auftritt auch irritiert?
Es gilt ja generell für auch die Tage zuvor, das, was ich schon andeutete. Ich glaube, es hilft nicht, wenn innerhalb der Bundesregierung gegenseitig aufgefordert wird oder erklärt wird, jener müsse sich um dieses kümmern und der andere um das. Am Ende wollen die Menschen berechtigterweise schlicht und ergreifend, dass wir regieren, dass wir auch nicht viel darüber reden, wie es uns geht beim Regieren. Auch das, finde ich, ist so eine Unart der jüngeren Jahre, dass man ständig noch sagt, wie es einem dabei geht. Wir sollen einfach diskutieren. Ja, manchmal muss man auch strittig diskutieren. Es geht um was, aber dann vor allem auch zur Entscheidung kommen und zur Umsetzung. Und das ist ja dann auch zwei Tage später, nach diesem von Ihnen erwähnten Freitagmorgen, dann zügig geschehen.
Aber hat die Wirtschaftsministerin und den Kanzler hier auf der Nase rumgetanzt? Denn er hatte ja Lars Klingbeil und Frau Reiche noch extra ins Kanzleramt geladen und sie gebeten, sich zu einigen, um dann einen Tag später diesen Auftritt zu haben. Was ist denn das für ein Verhalten?
Entscheidend ist doch jetzt mal, dass wir einen Schritt weiter sind mittlerweile. Wir arbeiten ja mittlerweile vorletzte Woche auf. Mhm. Sondern dass es zu einer Entscheidung gekommen ist. Jetzt mit Blick auf die Spritpreise. Um diese Frage ging es ja, wie wir in Zeiten des Krieges, in den Folgen, die das für Deutschland hat, auch für vor allem die Pendler, die mittelständische Wirtschaft, die Transportunternehmer, wie wir Entlastung schaffen können. Und gleichzeitig, und da hat Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, ja recht, natürlich auch klar sagen müssen, wir können nicht alles, was in der Welt passiert, Krieg, Pandemie, was auch immer, wir können nicht alles ausgleichen. Also die Bazooka, die Munition ist sowieso mehr als leer, wenn ich auf die Schuldenlage schaue. Und das war der Spagat, in dem wir ja waren. Wir können nicht alles ausgleichen, das wissen, glaube ich, die allermeisten auch. Und gleichzeitig haben wir einige, die leiden sehr unter diesen hohen Spritpreisen. Und das war die Debatte, die die Wirtschaftsministerin und der Finanzminister stellvertretend geführt haben.
Das wissen die
trotzdem,
beiden. Und warum
trotzdem
sie das öffentlich?
Trotzdem bleibt es besser. Da hat ja auch der Kanzler zu Recht darauf hingewiesen, bleibt es besser, wenn das nicht öffentlich passiert, sondern wir miteinander ringen. Ich finde, an dem Wochenende ist das gut gelungen. Wir waren viele Stunden zusammen. Ihre Kolleginnen und Kollegen haben versucht, am liebsten im Minutentakt rauszufinden, was passiert da. Wir haben die Dinge miteinander besprochen und dann sind wir zu einem Ergebnis gekommen und das haben wir öffentlich vorgestellt. Und so muss, glaube ich, gutes Regieren sein.
Ich will noch eine Nachfrage stellen, Frau Mösbauer. Frau Reiche hat für diesen Auftritt viel Applaus bekommen, sowohl in der Fraktionssitzung, als Herr Spahn auch dabei war, als auch bei der Jungen Union. Was bedeutet das für einen Kanzler, der vermitteln muss und sich dann aber angucken muss, dass seine Rebellin in diesem Sinne bejubelt wird?
Ja, das war in der Tat ein sehr interessantes Kapitel in dieser Fraktionssitzung, denn im Grunde genommen war dieser Applaus und die Standing Ovations für Reiche, das war ja ein Ventil. Denn in der Fraktionssitzung gab es sehr viel Unmut über die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden und sehr viel Frust. Und im Grunde genommen war das ein Ventil, diese negativen Emotionen quasi so ein Stück weit zu kanalisieren und zu übersetzen in positive Energie und sie sozusagen zu feiern. Aber indem die Fraktion da deutlichen Zeichen gesetzt hat. Wir stehen hinter Katharina Reiche, die eben sagt, keine Gießkanne, kein Tankrabatt, Ordnungspolitik. Hat man damit natürlich ganz klar auch eine Botschaft an den Kanzler gesetzt, dass man das, was er beschlossen hat, deutlich kritisieren will damit.
Wie gefährlich kann denn das für ihn werden, wenn das so weitergeht? Das ist ja schon ein Affront. Die Autorität wird da in Frage gestellt an der Stelle.
Also da ich ja nur bei dieser Sitzung dabei war, anders als alle anderen hier, kann ich Ihnen sagen.
Haben Sie denn auch applaudiert?
Ganz objektiven Blick auch auf die Sitzung haben?
Ja, aber der Kanzler und ich haben gemeinsam der Wirtschaftsministerin mit applaudiert, weil sie dargelegt hat, die Grundzüge ihrer Energiepolitik, einer Energiepolitik, die wir vom Kopf auf die Füße stellen müssen, Kosten bezahlbar.
Aber nicht für den öffentlichen Auftritt haben Sie sich ja nicht applaudiert.
Naja, aber Katharina Reiche hat ja vor allem ihre Energieagenda in der Fraktion vorgestellt. Und für die hat es zu Recht viel Applaus gegeben, auch von mir und vom Bundeskanzler. Und wenn es um die Frage sozialer Marktwirtschaft geht, Ordnungspolitik geht, sind wir ja alle gemeinsam in dieser Fraktion und auch in der Regierung unionsseitig einer Meinung, was das ist, was wir für richtig halten. Gleichzeitig hat der Kanzler natürlich die Aufgabe, die Regierung zu führen, zusammenzuführen und zu Ergebnissen zu führen, idealerweise ohne öffentliche Debatte.
Soll ihm das gelingen, wenn
ohne öffentliche Debatte, ja. Darauf hat er hingewiesen. Mhm. Entscheidend ist, wir haben vor allem Entscheidungen getroffen und setzen sie gerade so um, dass sie Anfang Mai, also in wenigen Tagen, auch in Kraft treten können, damit aus Entscheidungen, Pressekonferenz in Berlin reicht ja nicht. Das, was wir entscheiden, das, was wir einigen, muss im Alltag spürbar werden und das idealerweise dann auch schnell.
Ja, aber das war natürlich schon eine ziemliche Kakophonie da, die Tage rund um diesen Gipfel. Und es ist klar, dass der Kanzler nicht die reine Lehre vertreten kann, aber er stellt sich am Donnerstag hin in der Pressekonferenz, sagt, es wird keine Gießkanne geben, rechnen Sie nicht mit kurzfristigen Maßnahmen. Dann rüffelt er einen Tag später seine Ministerin, die eigentlich genau diese Position vertritt. Dann tagt man ein Wochenende, kommt am Montag raus, genau mit den Maßnahmen, die man eigentlich nicht wollte, nämlich der Gießkanne und den kurzfristigen Beschlüssen. Und dann feiert man im Nachgang nochmal die Ministerin, die man davor gerügt hat dafür, dass sie die Position eingenommen hat, die man eigentlich in der Sache
teilt. Jetzt haben Sie nur einen Wochentag vergessen, nämlich den Samstag. Und an jedem Tag wurde klar, dann am Sonntag noch mehr, dass das länger dauern würde. Das war die Auseinandersetzung zwischen Trump, den USA und dem Iran nochmal. Es sah ja erst so aus, als mit Waffenruhe die Dinge sich auch ein Stück entspannen könnten. Und dann wurde sehr, sehr klar, das wird noch länger gehen. So, dass wir haben eine bewusste Abfolge auch der Maßnahmen. Zuerst Transparenz herzustellen, nur noch einmal am Tag können die Preise erhöht werden. Da ging es ja zuerst um Transparenz.
Ja.
Zweite Maßnahme, Kartellrecht, Beweislastumkehr im Unternehmen. Ja, das hatte eine Logik. Und als klar war, das wird länger gehen. Mit diesem Samstag haben wir am Sonntag darauf reagiert und Entscheidungen getroffen. Insofern, wenn man die Abfolge so beschreibt, ist dieser Tag ein entscheidender.
Es lässt sich womöglich alles erklären. Und dennoch interessierte mich ja jetzt zu Beginn der Sendung die öffentliche Wirkung. Sie beraten die Bundesregierung. Wie hilfreich ist so ein öffentlicher Streit in dieser Form angesichts der Aufgaben, die jetzt vor dieser Regierung stehen?
Ich kann vielleicht aus der Sitzung berichten, in der ich selbst am Freitag war, nämlich beim Bundesfinanzminister, der die Sozialpartner eingeladen hatte. Und da wurde dann darüber gesprochen, dass natürlich die Wirtschaftsministerin auch eingeladen war und dass sie sich aus Termingründen hat entschuldigen lassen. Und man kommt aus dieser Sitzung raus und hört dann, der Termingrund war offensichtlich die Pressekonferenz, die sie zum selben Zeitpunkt dann gemacht hat. Das muss jedenfalls die Sozialpartner, die da saßen, Arbeitgeber, Industrievertreter, Gewerkschaften, schon sehr verwundert haben. Und insofern, selbst wenn man sich einfach mal nur diese Akteure anschaut, macht das einen miserablen Eindruck. Das kann man gar nicht anders sagen. Und auf die Öffentlichkeit natürlich auch. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, wir bräuchten dringend eine handlungsfähige Regierung, eine, die hinter verschlossenen Türen die unterschiedlichen Diskussionen austrägt und dann vor die Kamera geht und sagt, wir haben uns auf etwas geeinigt. Aber ohne, dass man sich wechselseitig so vorführt. Das kann keinem etwas nutzen. Mhm.
Dann sprechen wir mal über die Dinge, die Sie dann am Wochenende hinter verschlossenen Türen beschlossen haben und schauen auf die Entlastung, die jetzt so ein bisschen, könnte man schon fast sagen, murmeltiermäßig zurückkommen. Denn einige davon hat auch die Ampel schon beschlossen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022, wie zum Beispiel den Tankrabatt, über den Sie 2022 als damals stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender Folgendes sagten. Der milliardenschwere Tankrabatt versickert und die Ampel schaut zu. Die Ölmultis zum Rapport bestellen ist das Mindeste, was der Wirtschaftsminister Habeck tun kann, so zitiert sie die Bild im Juni 2022. Warum ist Ihr Tankrabatt jetzt besser als der von Robert Habeck?
Das kann ich Ihnen erklären, weil wir eben die andere Abfolge gewählt haben. Erster Schritt war die Markttransparenz, damit nachvollziehbar ist, was passiert. Nicht mehr 20 Mal am Tag die Preise ändern. Zweiter Schritt war das Kartellamt stärken, die sogenannte Beweislastumkehr. Die Ölmultis müssen jetzt nachweisen, also sie Das Kartellamt muss nicht denen was nachweisen, sondern die müssen nachweisen, dass sie tatsächlich diese Senkung weitergegeben haben, beziehungsweise warum es möglicherweise nicht passiert ist. Das ist eine wichtige Schärfung des Kartellrechts. Und zum Dritten ist dann eben jetzt die Senkung um 17 Cent der Schritt, den wir gehen, weil es länger geht, als man noch vermuten konnte, eben in der zweiten Osterwoche. Die Ölmultis zum Rapport haben wir übrigens auch bestellt. Im Übrigen, ja, wir haben ja in der Fraktion und zwischen den Fraktionen Union und SPD auch über die Tage beraten, auch eingeladen, Sachverständige, auch die Mineralölkonzerne. Und die konnten nicht wirklich darlegen, warum zum Beispiel in Deutschland die Preise so viel höher auch gestiegen sind, wenn man alle anderen Faktoren rausrechnet, die es gibt zwischen den Ländern an Unterschieden, als in vielen unserer Nachbarländer. Es konnte nicht nachvollziehbar erklärt werden. Und da habe ich auch eine gewisse Erwartungshaltung an diese Konzerne, dass in Zeiten wie diesen sie darlegen können, was ist oder eben nicht. Mhm. Und wenn sie es nicht können, dann gibt es eben Maßnahmen. Und eine Maßnahme war das Kartellrecht.
Aber das Instrument an sich haben Sie doch, als die Ampel das benutzt hat, also zumindest aus von Unionsseite, stark kritisiert. Und jetzt sagt auch wieder Wirtschaftsministerin Reiche, es bringe nichts, es koste viel. Warum machen Sie das wieder?
Zum einen habe ich die unterschiedliche Reihenfolge dargelegt, dass jetzt die Instrumente andere sind.
Es ist trotzdem eine Gießkannenmethode.
Nein, die Frage ist, die perfekte Lösung gibt es ja nicht. Mhm. Die Frage ist, was wirkt ziemlich schnell, weil der Druck ist jetzt da. Es gab ja auch die Idee, zum Beispiel Pendlerpauschale zu erhöhen und anderes mehr. Das hätte erst nächstes Jahr gewirkt und hätte auch unterschiedlich entlastet. Was wirkt schnell? Was wirkt auch nicht nur für die Pendler, die es dringend brauchen, sondern auch für die Busunternehmer, die Transportunternehmen vor Ort, die auch gerade, also die Großen, die können die Preise an meinetwegen VW oder andere weitergeben. Die haben entsprechende Klauseln im Vertrag. Die Kleinen vor Ort können das nicht. Die mussten eine Entlastung mit haben. Und das Dritte, und das Kriterium darf man nicht unterschätzen, was war auch mehrheitsfähig in der Koalition? Es bringt mir ja nichts, wenn wir eine Position haben und die SPD hat eine, was jeweils die ideale Maßnahme wäre. Aber wir haben keine gemeinsame. Und deswegen haben wir uns eben tatsächlich hingesetzt und miteinander geschaut.
Also Sie sind selbst nicht überzeugt.
Was erfüllt? Doch. Ich finde, die Maßnahme kann man mit dem Kartellrecht, mit der Markttransparenz und mit den Prämissen, die ich genannt habe, gut verantworten und gut vertreten. Sonst würden wir sie ja nicht machen. Aber es ist eben eine, auf die wir uns auch gemeinsam haben einigen können. Denn am Ende die ganz perfekte Lösung, die gibt es selten, die gibt es auch hier nicht. Aber es ist eine Lösung, die wir gut vertreten können, vor allem, weil sie schnell entlastet.
Frau Schnitzer, wie viele Menschen in Deutschland sind überhaupt betroffen von diesen steigenden Benzinpreisen, dass der Staat so schnell druckvoll reagieren sollte?
Ganz wenige. Denn es muss doch mal gesagt werden, wer Auto fährt, kann sich schon mal zumindest ein Auto leisten. Das heißt, wir reden hier nicht über die Allerärmsten. Und natürlich sind jetzt alle die, die Auto fahren, von diesen gestiegenen Spritpreisen betroffen. Aber die allermeisten werden das ganz gut wegstecken können. Jetzt reden wir mal über jemanden, der vielleicht 1000 Kilometer im Monat fährt, beruflich. Dann muss er jetzt für diese 1000 Kilometer, sagen wir mal 6 Liter pro 100 Kilometer, 60 Liter tanken. Jetzt gucken wir mal, was der Preisanstieg war für Benzin, vielleicht 50 Cent, für Diesel vielleicht 75 Cent. Da reden wir über
30 Euro.
30 Euro im Monat. Im Monat. Ja, im Monat.
Also Frau Schnitzer.
Vielleicht lassen Sie mich das zu Ende führen. Für Diesel sind wir vielleicht bei 50 Euro. 30 Euro mehr im Monat, selbst wenn das 6 Monate dauert, sind es 180 Euro mehr. Und selbst wenn es 50 Euro sind, dann sind es 300 Euro mehr. Das werden die allermeisten tragen können. Vielleicht fahren Sie dann 2 Tage weniger in Urlaub. Vielleicht kaufen Sie sich den einen oder anderen Pullover weniger. Aber das wird keinen so schnell ans Existenzminimum bringen. Und die wenigen, die das betrifft, denen sollte man helfen. Aber auch wirklich nur denen. Man muss doch den Menschen mal ganz offen sagen, das ist ein Konflikt, den haben wir uns nicht ausgesucht. Wir zahlen jetzt sehr viel Geld an die ausländischen Ölmultis. Das macht uns ärmer, ja. Aber die allermeisten von uns können es tragen. Mit ein bisschen Einschränkung vielleicht. Und die wenigen, die das wirklich nicht können, denen müssen wir helfen. Das muss man zielgenau machen und nicht mit der Gießkanne so, dass jetzt jeder erstens keinen Anreiz mehr hat zu sparen, jedenfalls nicht so hoch, denn jetzt haben wir ja wirklich den Preis wieder nach unten getrieben. Und wie gesagt, indem man allen möglichen hilft.
Wie macht man es denn zielgerichtet?
Man macht es zielgerichtet, indem man eine Direktzahlung macht. Und das wurde schon damals, ja, 2022, überlegt. Damals hieß es, können wir nicht, inzwischen kann man das. Der Finanzminister damals hat gesagt, wir bereiten das vor. Inzwischen ist dieses Instrument allmählich vorbereitet.
Naja, aber Sie,
also man
doch
könnte
als
jetzt eine Direktzahlung machen.
Als Mitglied des Sachverständigenrates, Frau Schnitzer, unterstelle ich, dass Sie wissen, dass es eben, Sie sagen jetzt allmählich vorbereitet, dass das die Aussage des Finanzministeriums war und ist, Sie waren ja offensichtlich am Freitag noch da, vorletzten Freitag, dass das jetzt so schnell nicht ginge, weil es technisch nicht vorbereitet ist. Jetzt können wir lange darüber streiten, warum das wieder mal länger dauert, als es sollte. Bringt mir aber nichts, wenn ich eine Maßnahme beschließe, die nicht umgesetzt werden kann. Und ehrlicherweise, gerade beim Sachverständigenrat, würde ich erwarten wollen, dass das dann auch mit erwähnt wird. Zum Zweiten,
vielleicht lassen Sie mich
zum
an
Zweiten,
der Stelle.
Jetzt darf, ja, ich auch
dann
kurz.
Lassen Sie mich
zum Zweiten,
sagen, warum
eines,
das
ich, kann, ich weiß,
ist,
ja. ich weiß nicht, wie Ihr Weg zur Arbeit ist. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Bei mir daheim im Münsterland und in vielen anderen Regionen Deutschlands fahren die Leute Strecken zu ihrem Arbeitsplatz. Und für die ist das gerade ziemlich brutal. Und ja, für die machen auch 30, 50 oder 100 Euro im Monat einen Unterschied. Und ich kann Ihnen auch sagen, für Busunternehmer, für kleine Transportunternehmen ging es und geht es um die Existenz. Weil das, was die tanken müssen im Monat, das ist, frisst die Marge auf. Da geht es um die Frage, ob die überhaupt noch da sind in 4 oder 8 Wochen oder nicht. So, insofern kann man natürlich einerseits in der Theorie, ich verstehe das ja alles grundsätzlich, das so sagen. Andererseits ist das Lebensrealität von Millionen Menschen in Deutschland, dass sie da ziemlich knapsen müssen, gerade um damit umzugehen.
Jetzt hören wir ja gerade, dass es nicht Millionen
sind. Und jetzt, doch, es sind Millionen. Pendler sind ziemlich viele Millionen und Leute, die gerade knapsen müssen. Ich meine, die Kaufkraft von heute ist die von 2019. Alle merken doch, dass wir hier in Deutschland seit 5, 6, 7 Jahren auf der Stelle treten, während die Preise im Zweifel an vielen Stellen steigen. Und wenn jetzt jemand glaubt, dass, weil wir das 17 Cent entlasten, angesichts von Erhöhungen beim Sprit, bei Diesel und Benzin von 50 Cent und mehr, dass deswegen jemand sagt, hurra, 17 Cent, jetzt fahre ich wieder, als gäbe es keinen Morgen. Die Leute haben natürlich sich da, wo sie können, umgestellt, eingeschränkt. Das machen die natürlich von sich aus. Und die 17 Cent werden jetzt nicht dazu führen, dass alle sagen, ist mir jetzt alles egal. Wir helfen aber jetzt in der schwierigsten Zeit mit einem Teil an der Stelle mit. Und ich würde sehr dafür werben wollen, das schon auch zu sehen. Es gibt ziemlich viele Leute in Deutschland, für die ist 50 Euro im Monat ein ziemlicher
Unterschied. So, darf ich trotzdem jetzt gleich mit drei Argumenten darauf eingehen. Das Erste, wenn Sie sagen, wir können das nicht so schnell umsetzen. Ein Problem, was wir tatsächlich noch haben, ist, dass wir nicht von allen Menschen die Kontonummer haben. Wir haben von 80% der Menschen die Kontonummer.
Es geht jetzt um die Direktzahlung.
Für Direktzahlung, dafür bräuchte man das, von 20% nicht. Wenn klar ist,
von dass 18% haben wir die Kontonummer.
Von 80%. 80.
Gut.
Und wenn wir von den restlichen 20 das noch nicht haben, dann sagen wir, okay Leute, es gibt jetzt Geld, schickt eure Kontonummer. Also da hat aber wirklich jeder einen Anreiz, seine Kontonummer jetzt einzureichen.
Könnte man ja Werbung für machen.
Nee, sagen, ist aber ja nicht nur, also wir können jetzt da,
ja, ja.
Es ist ja nicht nur die Kontonummer.
Das Zweite,
aber ich wäre sofort dafür. Ich hätte mir schon in früheren Krisen gewünscht, dass wir mehr Direktmechanismen mit den Bürgerinnen und Bürgern hätten. Dann hätten wir nicht so komische Gutscheine, wer sich erinnern muss, erinnern kann, in der Pandemie verschicken müssen, per Post noch. Oder könnten das jetzt schneller überweisen. Ja, wir müssen da digitaler und besser werden. Nur wenn ich vor der Entscheidung stehe, erreiche ich jetzt die Leute schnell oder funktioniert es nicht? Mhm. Also was zu entscheiden, was dann 2 Wochen später dazu führt, dass alle merken, es funktioniert nicht so, wie es soll, das erhöht ja den Ärger maximal. Und deswegen haben wir uns für einen Weg entschieden, von dem wir sicher sein können, dass er funktioniert.
Darf ich die beiden anderen Argumente noch schnell unterbringen?
Frau Mösbaum will auch gleich sprechen.
Ja, sagen Sie unbedingt. Das nächste war, reagiert jetzt der Preis dann so schnell? Sie haben gesagt, na ja, jetzt können wir ja genau hinschauen. Ich bin sicher, an dem Tag, wo das in Kraft tritt, wird der Preis genau um so viel sinken, wie man jetzt die Steuer senkt. Denn da werden alle Kameras auf diese Schilder gerichtet sein und dann wird es passieren. Das wird sich aber nach ein paar Tagen schon wieder geben. So war es beim letzten Mal, weil dann keiner mehr schauen kann, hat das jetzt was mit den Kosten zu tun oder nicht. Also die Transparenz ist da eben nicht da. Insofern ist der Effekt mit der Zeit dann viel weniger. Und wenn Sie sagen, die Unternehmen sind jetzt dadurch so belastet, ein Unternehmer, der jetzt höhere Kosten hat, wird seine Preise erhöhen. Wenn er nicht im internationalen Wettbewerb steht, und das steht ein Busunternehmer nicht, dann wird er seine Preise anheben müssen und dann haben wir höhere Preise. Genau das ist der Effekt von einer solchen Energiekrise. Die Preise steigen und wir alle müssen damit umgehen.
Frau Mösbauer, Jens Spahn,
ich weiß nicht, ob das ganz die Realität der Unternehmer dort vor Ort trifft.
Wirkt aber sehr überzeugt. Sehen das denn alle in der Union so?
Nein, natürlich nicht. Deswegen gibt es ja auch die Stimmung. Und weil Sie ja vorhin auch gerade noch mal angesprochen haben, dass es eben viele Betriebe gibt, für die das vielleicht jetzt sogar existenzbedrohend ist, wäre es ja umso wichtiger, dass es endlich tiefgreifende Strukturreformen gibt. Also dass es eine Einkommensteuerreform gibt, die die kleineren und mittleren Einkommen entlastet. Dass es endlich Reformen der Sozialversicherung gibt. Denn gerade die Sozialbeiträge schlagen ja besonders hart ins Kontor bei den kleineren Einkommen. Und dass es eben auch, ehrlicherweise, man kann es ja selbst gar nicht mehr hören, weil es so mantraartig seit Jahren irgendwie beschworen wird, aber einen Bürokratieabbau gibt. Während all diese Bürokratiepakete auf den Weg gebracht wurden, also Bürokratieabbaupakete, wurde immer mehr draufgeschaufelt. Und es braucht da wirklich mal eine Entfesselung, weniger Berichts- und Dokumentationspflichten. Das ist wichtig, aber die deutsche Regierung sollte nicht den Eindruck vermitteln, was sie jetzt in Teilen wieder tut, dass sie eben mit deutschem Steuergeld gegen jeden exogenen Schock und gegen jede geopolitische Verwerfung irgendwie ansubventionieren kann. Und das sehen eben in der Fraktion auch sehr viele so. Mhm. Und insbesondere mit Blick auf den Haushalt, wo es noch bis Ende der Legislatur, also bis 2029, ein Haushaltsloch von 170 Milliarden knapp gibt, haben viele einfach auch Bauchschmerzen, dass man jetzt wieder eben die Gießkanne anwendet, also viel Geld auskippt mit relativ mittelmäßigem Ergebnis. Mhm. Also es gibt ja jetzt schon eben von Instituten Berechnungen, dass ein Geringverdiener mit einem kleinen Auto im Monat ungefähr um knapp 6,50 Euro entlastet wird durch diese Maßnahme.
Wir wollen uns mal angucken, Sie können gleich weitersprechen, Wir wollen uns mal angucken, wie andere Länder in Europa damit umgingen und wie auch schon mal eine frühere deutsche Regierung damit umging, als wir schon mal eine Ölkrise, nämlich die allererste, hatten Anfang der 70er Jahre.
1973. Der Yom Kippur-Krieg, als Syrien und Ägypten Israel angreifen, löst bei den westlichen Industriestaaten eine Ölkrise aus. An deutschen Tankstellen steigen die Preise rasant. Die Menschen merken, plötzlich wird Öl teuer und knapp. Damals reagiert die Politik mit ungewöhnlichen Maßnahmen. Sie führt nicht nur ein vorübergehendes Tempolimit, sondern auch 4 autofreie Sonntage ein. Das Signal, die Lage ist ernst. Benzin, ein endlicher Rohstoff. Einige nehmen die Krise mit Humor und finden einen kreativen Weg, damit umzugehen. Mehr als 50 Jahre später wieder ein Krieg in Nahost und eine Ölkrise. Auch diesmal steigen die Preise an den Tankstellen. Wie viele andere EU-Staaten plant die Bundesregierung, die Mineralölsteuer zu senken, den Sprit also günstiger für alle zu machen. Es gibt aber auch Länder, die mit dem Ölschock anders umgehen. Slowenien reagiert als erstes EU-Land und führt Ende März eine Obergrenze ein. Privatpersonen dürfen nur noch 50 Liter pro Tag tanken. In Dänemark appelliert der dortige Energieminister an die Bevölkerung, das, was die Dänen bitte, bitte, bitte machen sollen, ist, wenn es nicht dringend nötig ist, aufs Autofahren zu verzichten. Und in Litauen kostet Zugfahren nur noch die Hälfte, damit mehr Leute die Bahn und weniger das Auto nehmen. 3 Reaktionen auf die neue Ölkrise. Sollte Deutschland sich daran ein Beispiel nehmen?
Ist der autofreie Sonntag noch eine Idee, der Sie noch was abgewinnen können, Herr Spahn?
Die Frage ist ja, was ist das Problem aktuell? Und das ist ja kein Versorgungsengpass für Deutschland, Stand jetzt.
Das wäre ein Sparanreiz.
Ja, aber wir haben ja unser einziges Problem bisher sind ja Marktverwerfungen, Unsicherheiten an den Märkten, die Preise hoch und runter jatzen. Wir haben für Deutschland jedenfalls und weite Teile Europas bis hierhin noch kein Versorgungsproblem. Für unsere Energieversorgung geht ein relativ kleiner Teil über die Straße von Hormuz. Wir bekommen das meiste Gas per Pipeline oder aus den USA. Beim Öl ist es auch nicht. Für uns ist es bis hierhin keine Knappheit, sondern die Marktverwerfung. Ich möchte nur eins noch aufgreifen, was Frau Mösbauer gerade angesprochen hat. Es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt diese Maßnahmen beim Sprit und damit haben wir hier alle Reformen eingestellt für den Standort Deutschland. Das ist jetzt das Akute. Aber das ist natürlich nicht das, was notwendig ist, um nach 3 Jahren Rezession wieder in Wachstum zu kommen. Wir haben zu hohe Arbeitskosten, Lohnnebenkosten. Wir haben zu wenig Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Wir wollen und müssen das Arbeitsvolumen erhöhen. Wir haben da drumherum noch die Themen Energie, versorgungssicher bezahlbar, Innovation, Hightech, Forschung und die Frage auch von internationaler Politik, nationale Interessen, Handelspolitik. Also es ist ja ein Gesamtpaket und wir beginnen ja jetzt mit mehreren. Wir haben ja an diesem Sonntag noch mehr geeint, dass wir bei Gesundheit, jetzt merken gerade alle, wir meinen es ernst. die Ausgaben an die Einnahmen anpassen müssen, weil die Beiträge nicht immer weiter steigen können. Weil die Leute, die sowieso schon alles zahlen, auch noch beim Thema Sozialabgaben, das zahlt dann Otto Normal, kleinere, mittlere Einkommen, wenn die immer weiter steigen. Erster Schritt bei Gesundheit. Mhm. Es folgt der Haushalt bis Ende diesen Monats in Eckpunkten. Und auch das wird Sparen bedeuten. Wir müssen die Ausgaben an die Einnahmen anpassen. Darauf sehen, folgt, ich will nur einmal das darstellen, weil der Eindruck hier erweckt wird, wir wären jetzt fertig mit Spritpreisen. Danach kommt das Thema Einkommensteuerreform, Arbeitsmarktstrukturen und dann im Juni die Ergebnisse der Rentenkommission und dann auch strukturelle Veränderungen bei der Rente. Der Standort Deutschland, das spüren ja alle, das merkt man ja auch, wenn man im Land unterwegs ist. Im Moment verwalten wir hier weitestgehend den Niedergang. Wir brauchen wieder Wachstum. Im Moment überwiegt auch die Skepsis die Zuversicht. Viele glauben nicht mehr daran, dass wir das hinkriegen. Das ist ja ein Grund für den Frust, den wir sehen in den Umfragen, den wir alle spüren in den Gesprächen. Und meine Überzeugung ist, der einzige Weg daraus ist Schritt für Schritt, schnellen Schritt ist keine Sorge, aber Schritt für Schritt jetzt einfach zu Entscheidungen zu kommen. Und Gesundheit ist jetzt das, was wir dort angehen, ein erster wichtiger Schritt. Und der wird kein leichter.
Ich würde gerne noch konkret bei meinem Thema bleiben. Braucht es also keine Sparanreize?
Es braucht ganz sicher Sparanreize. Es ist ja nicht so, dass es genügend Öl gibt. 20% weniger Öl ist auf dem Weltmarkt zu haben. Und wir haben nur deswegen zurzeit so viel Öl immer noch, weil wir bisher die Preise bezahlt haben, sodass das auch zu uns gekommen ist. Wir haben ja erlebt, als Gas knapp wurde in 2022, haben wir auf einmal sehr viel mehr Geld bezahlt, um Flüssiggas zu uns zu holen. Und dann sind die Tankschiffe umgedreht auf ihrer Fahrt nach Asien, sind auf einmal zu uns gekommen, weil wir auf einmal so viel Geld dafür bezahlt haben. Es fehlt jetzt an Öl in Asien. Und die werden natürlich auch dafür zahlen, dass das Öl auch irgendwie zu ihnen kommt. Also wir müssen sparen und es wäre einfach so wichtig, den Menschen zu sagen, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir können euch nicht alles erleichtern. Wir müssen auch mal zusammenstehen und müssen uns jetzt mal ein bisschen
einschränken. Glauben Sie ernsthaft, Frau Schnitzer, dass angesichts der aktuellen Spritpreise nicht nahezu jeder, vielleicht einige wenige Ausnahmen, die ganz viel haben, nahezu jeder gerade guckt, wie viel er fährt, wie viel er ausgibt. Glauben Sie nicht, dass angesichts der aktuellen Energiepreise jeder genau schaut, wann er wie, was, wo macht? Also ich habe so den Eindruck, Sie glauben nicht, die Leute reagieren doch. Die sind ja nicht doof und die sehen, was passiert. Sie sehen vor allem, was auch auf ihren Energierechnungen passiert und auf ihren Tankrechnungen passiert. Und sie reagieren doch. Das merke ich in jedem Gespräch. Das merkt man an ganz vielen Stellen im Verhalten. Es ist nicht so, als wenn jetzt alle so weitermachen, als wäre nichts.
Das heißt, eine Regierung kann der Bevölkerung nicht zumuten, so eine Krise mal auszuhalten?
Ja, natürlich.
Aber das tun wir doch
gerade. Natürlich.
Nein, Sie haben schon
werden schon schaffen. Wieder jetzt wir reflexartig
mildern etwas ab, aber
Signale gesendet, dass der Staat irgendwie eingreift. Und es regt sich natürlich, weil Sie jetzt vorhin gerade aufgezählt haben, was Sie alles reformieren werden. Ist ja gut, wenn es dieses Jahr kommt, aber dass man zum Beispiel 2025 eigentlich verloren hat als Jahr. Weil wenn man da schon nennenswerte Veränderungen auf den Weg gebracht hätte.
Körperschaftssteuer.
Bei
erste Unternehmenssteuersenkung seit fast 20 Jahren.
Dann käme das ja vielleicht jetzt auch schon bei den Bürgern an, zum Beispiel mehr Netto vom Brutto. Dann hätten vielleicht Arbeitgeber auch schon weniger Arbeitskosten. Und dann wäre vielleicht der Druck auch nicht so groß, wenn die Bürger eben sehen, sie haben mehr. Dann kann man auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung erwarten, wenn man eben an erster Stelle als Staat weniger wegnimmt.
Bleiben wir noch einen Moment bei den Energiepreisen. Beweist Ihnen diese Krise jetzt nicht endgültig, dass wir eine zu große Abhängigkeit von fossilen Energien haben?
Die Abhängigkeit von Energien wird ja, ich meine, wir haben jetzt Stand jetzt von unserem Energiebedarf, von Gesamtenergiebedarf, 20% auf Erneuerbare umgestellt, übrigens zu maximalen Kosten. Dem Durchschnittsbürger kostet das 400 bis 500 Euro.
Aber führt es nicht ad absurdum, dass Sie den Leuten sagen, ihr dürft weiter Ölheizung und Gasheizung betreiben, ihr dürft weiter Verbrenner fahren?
Ja, man könnte ganz viele Debatten gerade führen. Ist das eigentlich klug gewesen in den letzten Jahren, dass wir alles, was wir an heimischen Ressourcen hätten, Gasfelder in der Nordsee, Gasfelder in anderen Bereichen, Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke, wir schalten ja am laufenden Band Energieversorgung, die wir hier im Land hätten, ab. War das eigentlich klug in den letzten Jahren? Ich glaube, nein. Wir haben diversifiziert. Wir hatten viel zu viel Gas aus Russland. Das stimmt. Übrigens ist das nochmal richtig hochgegangen, nachdem wir die Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Brauchten wir auf einmal viel Gas aus Russland, um die Gaskraftwerke zu betreiben. Übrigens im Ampel-Koalitionsvertrag, Ampel, mit Roten und Grünen dabei, stand noch, dass wir Gas als Übergangstechnologie und Gaskraftwerke brauchen. Jeder weiß, es geht ohne das nicht. Es geht um die Frage, das technologieoffen zu gestalten. Wir setzen hier nur auf Sonne und Wind. Bis jetzt, wir ändern das ja gerade in unserer Energiepolitik. Die sollen auch eine wichtige Rolle spielen. Aber mit Sonne und Wind alleine werden sie ein Industrieland wie Deutschland jedenfalls nicht betreiben können. Auch das sehen wir ja gerade.
Sind Sie deshalb damit aufgefallen diese Woche, dass Sie die Kernenergie, also dass Sie schon im Rückbau befindliche Kernkraftwerke, so heißt es richtig, wieder aktivieren wollen? Wollen Sie das wirklich nochmal aufmachen?
Ich finde, wir müssen die Debatte ja in der Breite führen. Wir haben von allen G20, also den 20 größten Industriestaaten der Welt, den höchsten Strompreis, 38 Cent pro Kilowattstunde. Die USA haben 18, China hat 7. Das zeigt ja schon ziemlich deutlich, dass es für unsere Industrie, für unsere Wirtschaft schwierig ist. So, wir machen das jetzt mit dieser Energiepolitik seit, wie lang? 20 Jahren plus minus. Und haben die höchsten Energiepreise der Welt und unsere energieintensive Industrie verlässt das Land. Ist ja vielleicht, und genau das macht Katharina Reiche, die Energieministerin, genau das macht diese Bundesregierung, vielleicht mal eine ganz gute Gelegenheit, nochmal nachzudenken, ob das wirklich alles so funktioniert. Und bei den Kernkraftwerken habe ich nur den Hinweis gemacht, es gibt aktuelle Studien, die sagen, man könne mit, ja, auch Milliardenaufwand, aber die abgeschalteten Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen. Ein neu gebautes Kernkraftwerk kostet im Moment 40, 50 Milliarden Euro. Und ich finde es zumindest wert zu schauen, ob das, was wir noch haben, man nicht mit deutlich weniger Geld wieder ans Netz bringen könnte. Die Debatte mal ohne Reflexe und Ideologie, einfach nur mit Vernunft zu führen, das wäre mal in der Energiepolitik ein guter Ansatz.
Ich würde gerne wissen, was Frau Schnitzer dazu denken möchte. Ihnen aber vorher jemand zeigen, der ganz sicher nicht mit Ideologie darauf antwortet. Hören wir den Bundeskanzler.
Politisch ist alles reversibel. Mit neuen Mehrheiten morgen können Sie das wieder ändern. Technisch sind die drei stillgelegten Kernkraftwerke, die am 15. April 2023 stillgelegt worden sind, nicht mehr rückholbar ans Netz. Das sagen uns die Betreiber. Und wenn wir das heute beschließen wollen, dann dauert es 5 bis 10 Jahre. So, die Zeit haben wir nicht.
Der räumt das ab.
Wir haben da überhaupt gar keine Differenz, dass das nicht von heute
auf... Sie wollen eine Debatte führen.
Erstens mal bin ich immer für Debatte, wenn Sie mit Vernunft...
Ja, aber 5 bis 10 Jahre oder noch länger.
Naja, die Frage ist doch, das eine ist unser akutes Energieproblem. Das lösen wir natürlich nicht mehr mit der Kernenergie. So, die haben wir abgeschaltet für die akute Lage. Wenn wir aber tatsächlich so stark umstellen wollen auf Elektro in der Gesellschaft, in allen Bereichen, und dann noch KI-Standort werden wollen, letzten Freitag, Bundestag, Debatte über Rechenzentrumstrategie, wir wollen künstliche Intelligenz, nicht abhängig sein von China und den USA, heißt, wir werden viel Energie mehr gebrauchen, um das zu sein. Müssen wir auch drüber reden, was sind kluge Wege dahin? Und da sind der Bundeskanzler und ich und wir in der Unionsfraktion, wir reden oft darüber, völlig einer Meinung, dass wir da keine klimaneutrale Technologie ausschließen. In Wahrheit hätten wir doch aus Sicht der Klimapolitik besser zuerst die Kohlekraftwerke abgeschaltet und nicht die Kernkraftwerke.
Aber jetzt ist es ja so, wie es gelaufen ist. Und der Kanzler sagt, es geht nicht mehr. Die Betreiber sagen, man kann das nicht.
Die Betreiber sagen das tatsächlich. Andere, ich will doch einfach nur, dass wir uns einmal in aller Ruhe fachlich, sachlich miteinander anschauen. Es gab jetzt eine neue Studie seitdem im Übrigen. Sachlich, fachlich miteinander anschauen, geht es oder geht es nicht. Ich bin doch da gar kein Ideologe. Wenn der Befund ist, es geht nicht mehr, nicht mal unter vergleichsweise vertretbaren Kosten, dann ist es so. Aber in einer Lage, in der wir aktuell sind, mit der Energiepolitik, wie sie aktuell ist, und unserer Wettbewerbssituation, wie sie ist, jetzt einfach zu sagen, man darf da nicht mehr, denn die Reaktion der Grünen war dann zu sagen, jetzt macht der Spahn AfD-Sprech. Wenn jetzt eine Debatte über Kernenergie schon AfD-Sprech ist, dann machen wir irgendwann die Debattenräume in diesem Land so klein, dass wir über gar nichts mehr reden können, außer vielleicht das, was den Grünen gefällt.
Aber wir sprechen
das
nicht über die Grünen, die nicht AfD, sondern der Kanzler aus Ihrer Partei hat gesagt, er sieht das nicht. Wie sehen Sie es? Ganz sachlich.
Ich denke, wenn man von den Betreibern hört, dass sie nicht selber Interesse daran haben, erstens die alten noch mal ans Laufen zu bringen oder überhaupt neue zu bauen, dann finde ich, ist die Sache eingeschränkt.
Natürlich haben
also
die
natürlich
das nicht, weil die viel Geld verdienen damit, wie es ist.
Natürlich sollten wir jede Debatte führen an der Stelle, gar keine Frage. Aber ich habe bisher noch von keinem Betreiber gehört, dass er daran interessiert ist, das wieder zu machen. Die Kosten sind einfach sehr hoch. Das liegt auch daran, dass es immer kleine Stückzahlen sind. Jetzt reden viele über die kleinen Atomkraftwerke. Aber selbst bei denen wird man nicht auf Stückzahlen kommen, sodass wir diese Kostendegression haben, die man bei erneuerbaren Energien hat, wo deswegen die Preise so unglaublich nach unten gegangen sind. Es fehlen uns übrigens auch die Beschäftigten, die man da, also die Fachkräfte, die man dafür bräuchte. Wir haben ja sogar die Studiengänge abgeschafft an den Universitäten. Also wenn Sie wirklich diese Debatte führen wollen, dann muss man damit anfangen, an den Universitäten wieder die entsprechenden Studiengänge einzuführen, die Leute auszubilden. All das haben wir nicht. Das heißt, für die nächsten 10 Jahre kann man dieses Thema wirklich vergessen. Und nochmal, bisher sehe ich keinen, der sagt, ich hebe die Hand, ich möchte das gerne bauen.
Kann ich nur sagen, Europa und die Welt werden nicht klimaneutral werden ohne CO2-Ausstoß, ohne Kernenergie. Viele Länder in Europa gehen diesen. Wir können da bleiben, wo wir sind. Europa insgesamt wird ohne Kernenergie nicht klimaneutral werden, die Welt insgesamt auch nicht. Und dann ist eben die Frage, wollen wir da eine Rolle spielen oder nicht? So, das kann ja eine Gesellschaft für sich entscheiden. Ich finde es jedenfalls wert, das zu diskutieren. Und das gilt ja für andere Bereiche auch. Wir gestalten die Dinge gerade wieder technologieoffener. Eine weitere Entscheidung vom Sonntag war ja beim Verbrenner auch zu sagen, ja, wir fördern Elektromobilität, aber auch da setzen wir auf andere Technologien, vor allem auf die, bei denen Deutschland stark ist. China baut Verbrennerkapazitäten aus, die USA und Indien, die größten Volkswirtschaften der Welt. Wir sind da weltweit führend technologisch, sollten wir doch dabei bleiben. Wir haben CCS, CO2-Abscheidung und Speicherung möglich gemacht. Gut. Also wir gehen da eben nicht nur mit Sonne und Wind ran, wie bisher, sondern wir ziehen es deutlich weiter und machen neue Technologien möglich. Und deswegen, Frau Mösbauer, haben Sie recht, es fehlen noch viele Reformentscheidungen, aber die letzten 12 Monate etwa in der Energiepolitik haben wir auch schon viel entschieden.
Können wir die Diskussion um den Tankrabatt abschließen, indem Sie mir sagen, ob der tatsächlich nur 2 Monate gelten soll? Dann beginnen die Ferien in ganz vielen Bundesländern und auch der Landtagswahlkampf für Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Da wollen Sie wirklich aufhören, den Tankrabatt zu bezahlen?
Es liegt ja an der Lage in der Welt. Also ich komme gerne Mitte, Ende Juni nochmal wieder. Und dann schauen wir darauf, wie die Weltlage ist. Wenn in 2 Monaten an der Straße von Hormus und in der Region im Nahen Osten die Dinge noch so sind, dann kommen wir sowieso in ganz andere Themen. Wir sehen jetzt schon, wie Bitumen etwa in der Bauwirtschaft knapp wird, wie Lieferketten reißen. Dann kommen wir auch wahrscheinlich in Versorgungsknappheit. Das, was wir jetzt für Europa so noch nicht haben. Öl ist ein Vorprodukt in der Kunststoffindustrie, in der Chemieindustrie. Da geht es ja nicht nur um Tanken. Also wenn das in 2 Monaten noch so geht, dann wird das für unsere Volkswirtschaft, die sowieso schon ziemlich angeschlagen ist, und auch für Europa insgesamt noch ganz andere Dimensionen annehmen. Und dann werden wir das sowieso alles breiter ziehen müssen. Aber das kann ich tatsächlich mit Ihnen im Lichte der Lage. Wir müssen ein Stück in der Lage leben bei einem Krieg, den wir nicht begonnen haben. Und einem Krieg, über dessen Ende wir jedenfalls offenkundig nicht entscheiden werden. Wir werden mit der Lage umgehen müssen. Ich komme gerne Mitte Juni
wieder. Ich lade Sie gern wieder ein.
Aber auf jeden Fall haben Sie die Erwartungen dann schon sehr hochgeschraubt.
Wird der Tankrabatt weitergezahlt?
So viel Geld reingeben?
Also um ehrlich zu sein, glaubt keiner in den eigenen Reihen daran, dass unabhängig von der Lage vor Ort, dass der kurz vor dem Beginn der Sommerferien, Sie haben ja die Gründe genannt, dass die Regierung dann die Kraft hat zu sagen, so Leute, jetzt 2 Monate sind rum, leider kommen die 17 Cent wieder oben drauf. Also da stellt man sich schon drauf ein, dass der eher 4-5 Monate ausgezahlt wird, dann ist man vom Kostenfaktor auch eher schon wieder in der Größenordnung, wo man andere Dinge hätte bezahlen können, zum Beispiel die Senkung der Stromsteuer für alle, die ja auch so ein Streitthema war, was nicht finanziert werden konnte, was man aber versprochen hatte.
Ja, aber das jetzt, ist halt eine Prioritätensetzung. Also wirklich mal, das ist gerade so volatil. Da geht es 2-3 Tage, hat man den Eindruck, da kommt Frieden. Ich habe gestern hier eine Tankstelle in Berlin im Vorbeifahren gesehen, da war der Diesel bei 2,69 €. Also schon deutlich wieder runter. So, jetzt hat er gestern und heute wieder all das erratische Theater begonnen. Schon knallt es wieder hoch. Wer sich heute zutraut zu sagen, wie Ende Juni die Spritpreise sind und jetzt schon sagen kann, was dann passiert, den bewundere ich um seine Weitsicht.
Ich sage nur, dass in ihren eigenen Reihen die Leute sich darauf einstellen, dass das der länger
denn hält. Frau Schlitzer, das würde ich gerne von Ihnen wissen. Herr Spahn hat es ja gesagt, es geht die ganze Zeit hin und her. Die Iraner blockieren weiter, USA blockiert weiter. Es ging mal auf, es ging wieder zu. Morgen soll verhandelt werden, es soll nicht mehr verhandelt werden. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber selbst wenn sich diese Straße von Hormuz wieder öffnen sollte, wie lange werden wir brauchen, bis die Energieträger, die dort lagern, sich wieder verbreiten können?
Also wird
wieder
mindestens ein halbes Jahr bis nicht ein Jahr. Denn wir haben ja nicht nur die Straße von Hormuz, die dann geräumt werden muss, wo man die Minen räumen muss, wo man wirklich schauen muss, ob es nicht doch noch irgendwelche Angriffe gibt. Dann sind ja auch die Anlagen zum Teil zerstört gewesen. Dann haben wir die Schiffe nicht vor Ort. Dann müssen erstmal die Versicherungen wieder bereit sein, Versicherungen dafür abzuschließen. Also das kann ein halbes bis zu ein Jahr dauern, bis wir einigermaßen Normalität haben, wenn denn überhaupt. In der Zwischenzeit wird aber eine ganze Menge andere Dinge passieren. Dann wird eben das, was wir jetzt an höheren Transportkosten haben und was natürlich auch weitergegeben wird an die Verbraucherinnen und Verbraucher, das wird sich in den Preisen niederschlagen. Das heißt, wir werden höhere Lebensmittelpreise haben, auch weil die Düngemittel fehlen. Wir werden auch in den anderen Produkten höhere Preise haben. Dann haben wir allmählich Inflation. Und dann kommt der Aufschrei, da muss noch sehr viel mehr passieren. Und an der Stelle frage ich mich, hätte man sein Pulver nicht ein bisschen trocken halten sollen, statt jetzt gleich am Anfang zu sagen, ui, die müssen alle entlastet werden, wo es wirklich noch nicht so schlimm ist. Die schlimmen Zeiten, die kommen erst noch. Also hätte man da nicht etwas vorsichtiger agieren müssen, war da nicht zu viel Vertrauen, das ist in 2 Monaten vorbei und das wird
aber, es aber gibt. Die richtige Antwort auf Inflation ist doch, die richtige Antwort auf Inflation wären doch nicht Milliarden staatliche Programme. Die einzige richtige Antwort auf Inflation ist Angebotspolitik, mehr Angebot zu machen, strukturelle Reformen.
Eine Antwort auf Inflation ist auch, dass ein Pulver, was Sie auch jetzt rausschießen, und das möchten wir gerne noch besprechen, nämlich die Einmalprämie. Das ist was, was Sie neben dem Tankrabatt auch der Ampel abgeguckt haben. Damals waren es 3.000 Euro, jetzt sind es 1.000 Euro.
Während der Pandemie haben wir es auch schon mal
gemacht. Haben Sie es auch schon mal gemacht. Jetzt sind es 1.000 Euro, die Arbeitgeber ihrer Belegschaft Abgaben unsteuerfrei auszahlen sollen.
Können.
Wünschen Sie sich natürlich. Ist das realistisch, Herr Spahn?
Das wird auf ganz unterschiedliche betriebliche Lagen treffen. Und das ist ein Unterschied, das muss man anerkennen, zu 2022 und zur Pandemie 2020, als es schon mal diese Prämie gab. Heute sind mehr Unternehmen nicht in der Lage, wahrscheinlich die Prämie zu zahlen, überhaupt zu zahlen
oder voll
zu zahlen.
Warum schlagen Sie es dann vor?
Es ist ein Instrument gewesen in dem Gesamtkompromiss. Ich fange jetzt auch nicht an mit der war das und der war das. Wir haben einen Gesamtkompromiss gefunden und zu dem stehen wir dann auch gemeinsam. Das war aber natürlich nicht das Entlastungsthema, das wir in der Verantwortung haben. Das ist die Steuerreform bei der Einkommensteuer.
Das ist wieder ein Vorschlag
dann
von der
Unterschied
SPD.
Einen Unterschied zu machen. Jetzt ist es eine Möglichkeit. Auch eine sehr flexible Möglichkeit für Unternehmen. Es muss ja auch nicht in einer Summe sein. Es kann gestückelt sein. Es kann ein Teil der Summe sein. Den müssen nicht mal alle Beschäftigten sein. Es kann auch eine bestimmte Gruppe von Beschäftigten sein, die meinetwegen in einer bestimmten Situation mehr Arbeit leistet oder anderes mehr. Ein sehr flexibles Instrument. Wir werden den Zeitraum verlängern, in dem man es nutzen kann, bis Mitte nächsten Jahres, um auch da etwas mehr Möglichkeit zu geben. Aber niemand macht sich vor in dieser Koalition, dass das jetzt die Entlastungsreformmaßnahme wäre. Deswegen war es auch unglücklich, dass es bei Social Media gehießen hat, bei einigen Posts, jetzt nicht
der SPD,
wir entlasten. Das ist natürlich nicht ganz die Wahrheit. Und da verstehe ich auch, dass viele Unternehmer, viele Handwerker einfach wütend waren, dass das da so gepostet wird. Es ist eine Möglichkeit, es ist ein freiwilliges Angebot, flexibel das zu nutzen. Wir wissen aber, die eigentliche Entlastungsaufgabe, die haben wir noch zu leisten.
Und trotzdem haben Sie es vorgeschlagen, wie reagiert denn die Wirtschaft?
Naja, die Wirtschaft, die sich es leisten kann, die denkt sich, sie ist jetzt wirklich unter Erwartungsdruck. Das muss jetzt kommen, sonst ärgern sich die Menschen. Und dann gibt es aber auch ganz viele Betriebe, die das gar nicht zahlen können. Die sagen, wo soll ich es denn hernehmen? Also das bedeutet an der Stelle wieder, dass es nur die Menschen wirklich erreichen wird, die ohnehin eigentlich schon die besseren Jobs haben, nämlich in Unternehmen, die so gut situiert sind, dass sie sowas tatsächlich dann auch auszahlen können. Und die, die im kleinen Handwerksbetrieb sind oder im Supermarkt arbeiten, die werden das in aller Wahrscheinlichkeit nicht
erreichen. Es gibt eine Blitzumfrage von ZDF beim Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Unter gut 2000 Unternehmen erklärten 50%, sie würden die Prämie auf keinen Fall auszahlen. 20% können es sich vorstellen, 30% sind unentschlossen, über 90% bewerten die Prämie als schlechte Idee. Warum reagieren viele Arbeitgeber verärgerter als 22? Da ist das ziemlich gut angenommen worden.
Ja, die Antwort ist so zweigeteilt, ähnlich eben wie gerade schon angesprochen. Also einerseits sagen viele Unternehmer, offenbar hat die Regierung keinen blassen Schimmer, wie ernst die Lage ist, wenn die davon ausgehen, dass wir irgendwie so aus der Portokasse noch eben mal so 1.000 Euro für unsere Mitarbeiter extra zahlen. Und zum anderen fühlen sich eben viele jetzt so ein bisschen unter Zugzwang, weil sie sagen, naja, die Regierung hat jetzt diese Prämie ins Schaufenster gestellt und damit irgendwie vorsätzlich auch eine Form von Mitarbeiterenttäuschung produziert, wenn wir sie dann nicht auszahlen.
Mhm. Und jetzt kommt auch noch der Beamtenbund dazu, der sagt, der Staat sollte eigentlich ein Vorbild sein und auch an seine Mitarbeiter diese Prämie auszahlen. Das wollen sie aber nicht.
Ich finde, der Staat sollte erstmal ein Vorbild sein in der Frage, dass er mit seinen Einnahmen hinkommen sollte. So, und wir haben Rekordeinnahmen. Das ist immer noch der Befund. und kommen trotzdem nicht hin. Und dann gilt auch für Beamte und öffentlich-rechtlich Beschäftigte und für uns alle, dann werden wir miteinander auch im öffentlichen Dienst eher darüber reden müssen, wie das, was viele Unternehmen erleben, wie wir sparen. Der einzige Personalaufbau der letzten Jahre nennenswert hat im öffentlichen Dienst stattgefunden. Das passt aus meiner Sicht nicht in die Zeit. Wir haben vereinbart, 8% der Stellen beim Bund abzubauen. Das, was wir gerade in der Krankenversicherung machen für gesetzlich Versicherte, sollten wir wirkungsgleich auf die Beihilfe übertragen.
Ja.
Ich will damit
aber
nur sagen...
Aber wissen Sie, wie das wirkt, Herr Spahn? Das ist, sagen ein Unternehmen, bitte überlegt euch, ob ihr diese
Prämie zahlt,
wir haben damit nichts zu tun, weil wir müssen
sparen. Unternehmen, die Handwerker und Unternehmer, deren Rückmeldung ich natürlich auch in aller Deutlichkeit bekomme, sagen dazu noch sehr klar, und jetzt kommt bloß nicht auf die Idee, dass ihr als Erste schon mal nächste Woche, nächsten Monat ankündigt, ihr zahlt und setzt uns noch zusätzlich unter Druck. Und da muss man einfach sehen, die Finanzlage der Länder, des Bundes und der Kommunen ist aktuell so wie bei einem Unternehmen, das im Zweifel seinen Mitarbeitern sagen muss, es geht nicht. Zudem gibt es gerade einen Gesetzentwurf, wo wir ein Verfassungsgerichtsurteil umsetzen müssen. Alimentationsprinzip ist jetzt alles sehr detailliert und kompliziert. Faktum ist, wegen des Gerichtsurteils haben wir Mehrausgaben bei den Beamten von plus minus 4 Bundesbeamten nur. 4 Milliarden. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das, was wir im Haushalt darstellen können müssen. Und das ist dann auch meine Antwort mit Blick auf die Prämie.
Zahlt denn Ihre Fraktion Ihren Mitarbeitern auch die Prämie?
Nein.
Wird sie denn kommen bei so viel Gegenwind?
Ich denke,
ist ja noch nicht durch. Also.
Aus der Nummer kommt man, glaube ich, nicht mehr raus. Allerdings gab es jetzt auch übers Wochenende zum Beispiel Abstimmungsprozesse zwischen den Ländern, gerade B-Seite, das heißt unionsgeführte Länder, die haben sich darauf verständigt, dass sie die nicht auszahlen. Es laufen jetzt noch Gespräche auch mit der A-Seite, mit den SPD-geführten Ländern, wie man damit umgeht, weil es gibt jetzt diese Woche eine Sondersitzung des Bundesrats, wo der Tankrabatt ja dann schon beschlossen werden soll. Da ist noch nicht klar, ob die Prämie jetzt noch auf die Tagesordnung kommt oder nicht. Aber weil Sie gerade noch mal gesagt haben, wir müssen an uns selbst eben anfangen und auch sparen. Die erste Amtshandlung dieser Regierung auch wieder, wie bei vielen anderen Vorgängerregierungen, war mehr Staatssekretäre erstmal wieder, mehr Staatsminister. Und sie müssen das halt dann wirklich auch mal ernst machen und umsetzen und eben nicht erstmal weiter ausdehnen.
Akzeptiere ich, aber Zahl der Beauftragten halbiert.
Die halt nicht so viel kosten, ne?
Naja, aber hör mal, so die Zahl der Beauftragten halbiert.
Teilweise gar nichts.
Und vereinbart auch schon im Stellenabbau, 8% der Bundesverwaltung gehen runter. Und wir haben das übrigens schon mal gemacht. Von 1990 bis plus minus 2020 ist die Bundesverwaltung jedes Jahr, nach der Wiedervereinigung hatten wir einen sehr hohen Personalbestand, ist die Bundesverwaltung jedes Jahr um 2-3% die Stellen abgeschmolzen worden. Das geht in einem solchen Prozess. Und diesen Prozess, den müssen wir jetzt auch wieder leisten. Ich bin sofort bereit, für Bundessoldaten und Bundespolizisten und Soldaten eine Ausnahme zu machen. Aber in allen anderen Bereichen muss dieser Stellenabbau stattfinden. Und das, was ich gerade, einer der größten Aufreger ist natürlich das Thema Pensionen und das Thema Beihilfe. Ich finde, es ist eine Frage der Fairness, dass wenn wir in der Rentenversicherung, in der Krankenversicherung für die gesetzlich Versicherten jetzt zu nicht leichten Entscheidungen kommen müssen, dass wir sie wirkungsgleich natürlich auch im öffentlichen Bereich übertragen. Also da sitzen dann schon alle in einem Boot.
Ich möchte ganz zum Schluss noch auf die jetzt schon vielfach angesprochene Einkommensteuerreform kommen, wenigstens ganz schnell, denn das wollten Sie ja eigentlich vergangenes Wochenende besprechen. Stattdessen haben Sie Tankrabatt und Einmalprämie erst einmal beschlossen. Anfang 27 soll die Senkung kommen für niedrige und mittlere Einkommen. Der Staat hat kein Geld im Überfluss, fragt sich also, wie kann man das anders finanzieren, als bei den oberen Einkommen etwas wegzunehmen?
Nein, die Frage ist tatsächlich, also es gibt das SPD-Konzept, das gibt es ja aus dem Wahlkampf. Wie war das so griffig formuliert mal wieder? 95% entlasten, 5% belasten. Übrigens, diese 5% wird bis weit in die Facharbeiterschaft hineingehen. Viele Facharbeiter sind ja schon im Spitzensteuersatz teilweise, ohne es zu merken, weil der viel zu früh greift.
Können Sie ihn also später greifen lassen?
Ja, unbedingt, der Spitzensteuersatz muss, also später greifen, der greift jetzt, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, bei Mitte 60.000 und wir wollen ihn Richtung 80.000, 90.000 bringen. Das wäre eine massive Entlastung. Das vollständig gegenzufinanzieren bei den besser verdienen, wie es dann immer heißt, würde zu Steuersätzen führen von bis zu 60% und mehr. Also das wäre irre, wenn wir über Entlastung reden und über Leistungsanreize und dann bei solchen Steuersätzen landen. Insofern, Antwort auf Ihre Frage, nein, es wird nicht möglich sein, die Steuerentlastung, die wir wollen, im System selbst
aber sind Sie
da
trotzdem
voll
dafür, bei
rauszufinanzieren, sondern es wird notwendig sein, auch im Haushalt entsprechend zu konsolidieren.
Sind Sie trotzdem dafür, den Spitzensteuersatz oder den Reichensteuersatz mindestens zu erhöhen?
Ich bin dafür, Steuern zu senken.
Sind Sie trotzdem dafür, zumindest den Reichensteuersatz zu erhöhen?
Ich bin dafür, Frau Miosga, und ich bleibe dabei, Steuern zu senken. Steuern und Abgaben in Deutschland, die Belastung ist zu hoch.
Es gibt ja Leute in der Union, die das zumindest in Erwägung ziehen. Sogar der Kanzler formuliert ganz vorsichtig, dass man sich das vielleicht.
Aber wir haben Rekordsteuereinnahmen. Da sollten wir doch nicht zuerst anfangen mit Einnahmeverbesserungen, sondern anfangen mit Ausgaben.
Aber schließen Sie das aus, dass Sie das noch machen?
Ich bin kein großer Fan davon, wenn man in Gespräche geht, die gerade uns vor der Tür stehen, schon Dinge, alle möglichen Dinge. Ich schließe heute gar nichts aus.
Die Union auch keine Steuererhöhung. Schließen Sie heute aus.
Jetzt machen Sie gleich die Tickermeldung. Können Sie jetzt schon sehen, nachher wird die Tickermeldung sein. Sparen schließt Steuererhöhung nicht aus.
Nicht aus, genau.
Ich sage Ihnen, was wir wollen. Wir wollen Steuern senken und wir müssen auch Steuern senken, damit Arbeit sich lohnt und die Anreize richtig gesetzt werden. Aber ich halte nichts davon, sonst sind wir irgendwann nur noch in der Vollblockade. Ja. Wenn jeder nur noch sagt, was er alles nicht macht, dann kommen wir nicht voran.
Muss der Spitzensteuersatz erhöht werden?
Also es gibt jedenfalls gute Gründe, warum man ihn erhöhen könnte. Lassen Sie mich ein Wort zu dem Thema Rekordsteuereinnahmen, Rekordeinnahmen sagen. Die werden natürlich jedes Jahr steigen, weil wir Inflation haben. Also Sie werden nie ein Jahr erleben, wo das runtergeht. Das ist also wirklich.
Da wäre ich mir nicht sicher, ob wir in den letzten 10 Jahren nicht mal ein, zwei solche Jahre
hatten. Sehr unglücklich, das immer so als Rekord zu sagen und zu sagen, wir haben jedes Jahr mehr. Das haben wir, glaube ich, nicht. Aber jetzt konkret zu diesen Steuersätzen. In dem Moment, wo wir im unteren Bereich entlasten, was wir unbedingt tun sollten, auch für die Arbeitsanreize, ne, dass ich überhaupt arbeite, und im mittleren Bereich, wo wir diesen Mittelstandsbau haben, auch unbedingt entlasten. In dem Moment, wo wir das tun, profitieren natürlich auch die im oberen Bereich davon. Denn die zahlen für die ersten Einkünfte, die sie haben, natürlich dann auch weniger. Also die muss man aber nicht entlasten. Das heißt, die könnte man dann etwas mehr belasten.
Aber er hat Angst um die Facharbeiter, die dann schon im unteren Bereich auch leiden.
Das wäre genau die Frage, wie hoch muss man das dann ziehen? Also ab wann sollte dieser Spitzensteuersatz wirklich greifen? Aber dass die allerhöchsten Einkommen da etwas mehr zahlen können, ich glaube, darüber müssten wir uns doch verständigen können.
Aber in Ihrem eigenen, in Ihrem eigenen Beispiel war das ja jetzt gerade nicht die Frage einer Belastung, sondern einer Nichtentlastung, was ja schon zwei verschiedene
genau.
Dinge
sind. Ja, ganz genau. Aber das ist eben genau das, indem man da oben schon mal etwas mehr die Steuern anhebt.
Wir schauen uns das alles an. Sehen Sie mir nach, dass ich jetzt die... Sie haben ja empfohlen, hinter verschlossenen Türen sollen wir das verhandeln und dann komme ich mit dem Ergebnis.
Also das Argument, was ja sonst dann immer dagegen genannt wird, ist, dass es dann die Personengesellschaften unglaublich belastet, den Mittelstand unglaublich belastet. Das kann man aber anders lösen. Da gibt es gute Konzepte für. Die können eine andere Besteuerung wählen.
Indem zum Beispiel eine Personengesellschaft sagt, ich möchte mich als Körperschaft ganz besteuern lassen, dann kriege ich einen niedrigen Steuersatz. Wieso passiert das noch nicht?
Das gibt es schon.
Es wird bisher wenig gewählt, aber man kann es
einfacher machen.
Und dann ist das jedenfalls schon mal kein Gegenargument mehr.
Aber da sind wir uns schon mal einig.
Bei dem Thema haben sich die Koalitionspartner ja am Wochenende schon etwas angenähert, also beim Thema Einkommensteuerreform. Es war so, dass die SPD eben jetzt signalisiert, dass man das nicht vollkommen aufkommensneutral gestalten kann. Also sprich, dass nicht die Topverdiener dann für die komplette Entlastung aufkommen können, weil wenn man wirklich nennenswert entlasten will, muss man mindestens 20 Milliarden in die Hand nehmen, wahrscheinlich eher 40. Aber die Union hat in diesen Verhandlungen schon sich auch bereitwillig gezeigt und ehrlicherweise, wir haben ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder so ein paar Dehnübungen öffentlich gesehen, dass man da mal so ein paar Testballons auch fallen lässt in Richtung Spitzensteuersatz und Reichensteuer. Und es war wohl so, dass man sich sehr weit angenähert hatte, kurz vor einem Durchbruch stand, der Kanzler wohl auch bereit gewesen wäre, beim Thema Reichensteuer vielleicht der SPD entgegenzukommen. Aber natürlich ist das ein Riesenschritt für die Union. Also es wäre ja die zweite heilige Kuh nach den Schulden. Und am Ende eine Art Maßnahmenbündel geschnürt wurde.
Dafür, dass Sie nicht dabei waren, sind Sie aber munter am
Spekulieren.
Dafür haben wir Sie eingeladen. Aber Frau Müsbach, Sie haben noch
30. Und Spahn war derjenige, der quasi am Ende der Bad Cop war und gesagt hat, das, was die SPD uns hier gerade anbietet, das reicht noch nicht.
Das ist meine allerletzte Frage in noch 20 Sekunden bis zur Schalte zu den Tagesthemen. Warum ist denn eigentlich Herr Spahn so stur, hätte ich fast gesagt, aber so hart, während der Kanzler sich schon bewegt und sich andere in der Union bewegen? Warum ist er denn da?
Sie unterstellen ja jetzt erstmal, dass das, was gerade dargestellt wurde,
ich glaube, weil er weiß, dass es natürlich ein Riesenschritt ist, auch für die Fraktion. Am Ende ist er dafür zuständig, da auch die Mehrheiten dafür sicherzustellen.
Er will auch
braucht eben auch das, aber er braucht eben ein Angebot, das dann auch eben den eigenen Abgeordneten irgendwie diesen Weg über die Brücke ermöglicht. Dass man sagt, dafür hat die SPD uns Karenztage gegeben, Flexibilisierung beim Arbeitsrecht, einen Feiertag und so weiter.
Es gibt noch sehr dicke Bretter zu bohren, sagt Herr Söder. Wir sind fertig mit dieser Sendung und geben jetzt ab zu Susanne Stichler und den Tagesthemen. Was macht ihr?
Ja, Kahn, wir schauen dorthin, wo auch die Krise in Deutschland mit befeuert wird, in den Nahen Osten, und fragen, wie realistisch sind Gespräche zwischen den USA und Iran morgen in Pakistan? Ein Thema jetzt in den Tagesthemen.
Danke, Susanne. Und jetzt dürfen Sie gleich noch mal klatschen, weil gleich ist die Sendung zu Ende. Ich danke der Runde für die Diskussion, Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch. Auf Wiedersehen.